Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon ist jetzt einer, der aus eigener Erfahrung weiß, was es heißt, im Fokus des russischen Machtapparates zu stehen. Boris Reitschuster war bis 2015 Korrespondent für das Nachrichtenmagazin Fokus in Russland. 2011 musste er allerdings das Land verlassen, weil er nach eigenen Angaben Morddrohungen erhalten habe. Seitdem hat sich Boris Reitschuster einen Namen gemacht als Russland-Experte, unter anderem mit Büchern über das Machtsystem Putins. Er ist durchaus umstritten, Kritiker wenden zum Beispiel ein, dass Reitschuster in seinen Veröffentlichungen zum Teil Behauptungen aufstelle, für die er keine Beweise liefere. Unbestritten aber ist, dass er Russland und das dortige Regierungssystem exzellent kennt. Guten Abend, Herr Reitschuster.
Guten Abend.
Alexei Nawalny darf nun also nach Berlin ausfliegen, wahrscheinlich morgen früh, um dann in der Charité behandelt zu werden. Wie bewerten Sie das?
Ja, zunächst einmal zu Ihrem Hinweis in der Anmoderation, keine Beweise. Wer denkt, in einem autoritären Regime könne man für alles Beweise bringen, der ist doch in meinen Augen sehr naiv. Ich freue mich jetzt aber auf jeden Fall sehr, dass Alexei Nawalny ausfliegen darf, so es denn tatsächlich so kommt. Und ich fand es sehr erschütternd, dass man versucht hat, das so lange zu verhindern. Und vor diesem Hintergrund ist es natürlich auch interessant, dass der Chefarzt der Klinik in Omsk Mitglied der Regierungspartei einiges Russland ist und sogar örtlicher Abgeordneter.
Das stimmt, Herr Reitschuster, er ist tatsächlich Mitglied dieser Partei. Allerdings hat der Kreml ja immer gesagt, wir stehen einer Ausreise von Nawalny nicht im Wege. Das ist eine rein medizinische Entscheidung. Also könnte das nicht darauf hindeuten, dass der Kreml eben nicht hinter einem möglichen Giftanschlag steckt?
Wenn der Kreml sagt, dann bedeutet das in etwa so viel, wie wenn das Zentralkomitee der SED früher gesagt hat, dass jeder aus der DDR ausreisen darf. Also das deutet zunächst mal auf überhaupt nichts hin. Das ist weder ein Beweis für eine Beteiligung des Kremls noch für das Gegenteil. Wenn wir uns aber anschauen, wie dort das Verhalten war, dass zum Beispiel die Frau nicht zu ihrem Mann, zu Nawalny, gelassen wurde, dass es dort nach glaubhaften Berichten sehr viele Geheimdienstler plötzlich gab, dass man die medizinischen Akten nicht zur Verfügung stellt, dann ist das merkwürdig. Und es ist vor allem deswegen merkwürdig, weil Gifte ja die Eigenschaft haben, dass sie sich nach einer gewissen Zeit verflüchtigen können. Und insofern ist es gerade bei dem Verdacht einer Vergiftung durchaus wichtig, ob jemand jetzt 12 Stunden früher oder später in eine unabhängige Behandlung geht, wo es zumindest keinen Verdacht gibt, dass die Ärzte nicht ganz unabhängig sein könnten.
Das heißt, vom Verdacht. Befürchten Sie jetzt, dass wenn jetzt erst morgen früh das Flugzeug dann starten kann, dann dauert es nochmal 6 Stunden, bis das Flugzeug dann in Berlin landet. Befürchten Sie also, dass es dann zu spät sein könnte, um noch mögliche Giftspuren entdecken zu können?
Das könnten Giftexperten bewerten, aber ich würde zumindest einmal sagen, diese Frage, die müsste man gründlich untersuchen. Und ganz logisch ist zunächst einmal, dass ganz unabhängig von der Art des Giftes, je länger eine mögliche Vergiftung zurückliegt, umso schwieriger es ist, die Spuren zu finden. Und was es da genau für Gifte gibt, das kann ich nicht beurteilen, aber man sollte das sehr, sehr kritisch überprüfen, in meinen Augen.
Wir im Westen waren ja sehr schnell dabei, eben weil wir die Erfahrungen von anderen Fällen aus der Vergangenheit haben, zu sagen, das war ja wahrscheinlich eine Vergiftung, ein Giftanschlag, aber bisher gibt es dafür ja gar keine Beweise. Die Ärzte in dem russischen Krankenhaus sprechen von einer Stoffwechselstörung. Sind wir da zu voreilig mit unseren Schlussfolgerungen?
Ich glaube, wir sind im Gegenteil zu naiv, denn wir haben es ja sehr, sehr oft erlebt in der Vergangenheit, dass Kritiker des Kremls vergiftet wurden. Bei Alexander Litwinenko in London war es so, dass ein unabhängiger britischer Richter und sogar eigentlich gegen den Wunsch der britischen Regierung feststellte, dass er vergiftet wurde und dass das vom Kreml ausging. Wir haben viele Fälle, wo Kreml-Gegner vergiftet wurden, beziehungsweise der Verdacht sehr, sehr nahe lag. Zum Beispiel der Fall Skripal, wo dann Putin eigentlich ziemlich unverblümt sogar sagte, Verräter, gegen die müsse man so vorgehen. Und wenn es so viele Verdachtsmomente gibt, wenn es so oft passiert ist, dann denke ich, ist es im Gegenteil sehr, sehr naiv, wenn wir dann sagen, um Gottes Willen, da gilt die Unschuldsvermutung. Die Unschuldsvermutung ist ein Begriff aus dem Strafrecht, die gilt nicht für Staatschefs, die unter Verdacht stehen.
Es hat ja auch andere Anschläge, Giftanschläge mit vergiftetem Tee gegeben in Russland. Kann man als Oppositioneller in Russland noch sicher Tee trinken?
Ich würde sagen, im Normalfall ist es so, dass Oppositionelle sich in Russland relativ frei bewegen können, solange sie nicht einen bestimmten Punkt überschreiten. Und Boris Nemtsov ist zum Beispiel umgebracht worden und andere Regimekritiker, die mussten ausreisen. Ich weiß es von Garry Kasparov, dass der sich nicht traute, in öffentlichen Orten zu essen, weil er Angst hatte, vergiftet zu werden. Aber da muss man ganz klar sagen, das betrifft eigentlich nur sehr exponierte Vertreter der Opposition. Wenn sie als Privatmann Putin äußern, dann brauchen sie eigentlich relativ wenig Angst zu haben. Das ist auch etwas, was in Deutschland oft vermischt wird.
Wenn man jetzt dieser These folgt, dass es auch hier wieder ein Giftanschlag gewesen sein könnte, gibt es ja trotzdem immer auch die Vermutung, vielleicht ist das gar nicht der Kreml, vielleicht ist es nicht Putin, der dahinter steckt, sondern es sind vielleicht Menschen aus den Sicherheitsbehörden, die autonom handeln, ohne Absicherung aus dem Kreml. Halten Sie das für möglich?
Aus den Sicherheitskräften halte ich das für relativ unwahrscheinlich. Ich würde bei Russland nie sagen oder überhaupt, dass etwas möglich, unmöglich ist. Ich halte es für relativ unwahrscheinlich, weil es doch sehr stark auf Wladimir Putin zugeschnitten ist, das System. Was ich auf jeden Fall weiß, dass wir im Westen sehr naiv sind, weil viele sagen, ja, das schadet doch Putin. Das ist eine sehr westliche und naive Herangehensweise. Denn das internationale Image von Putin ist so, dass man ihn entweder mag oder nicht mag, entweder dran glaubt, dass er das war oder sagt, das könne nie sein, da wird sich nichts ändern. Im Inland hingegen beruht seine Autorität, seine Herrschaft in vielem darauf, dass ihn seine Gegner fürchten und insofern nutzt das oder würde das Putin nützen. Also ein Motiv wäre zumindest vorhanden, lassen Sie es mich so formulieren.
Es könnten aber ja auch korrupte Geschäftsleute dahinter stecken, denn er ist ja dafür bekannt, dass er gegen korrupte Geschäftsleute immer wieder ermittelt hat.
Auch das würde ich überhaupt nicht ausschließen. Was ich aber sehr beunruhigend finde, das ist, dass wir in Russland in der jetzigen Situation kein Vertrauen haben können, dass hier wirklich unabhängig und kritisch ermittelt wird. Und das finde ich sehr beunruhigend. Also ich habe den großen Verdacht, wie bei sehr vielen anderen ähnlichen Fällen, dass wir es nie erfahren werden. Und das ist sehr bedenklich.
Der im Koma liegende russische Oppositionelle Alexei Nawalny wird nach Deutschland ausgeflogen. Darüber habe ich live mit dem Publizisten und Russlandkenner Boris Reitschuster gesprochen. Danke Ihnen.
Ich danke Ihnen.